Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, hier bei mir im Podcast der Leuchtturmmütter. Dem Podcast, der dich und dein Leben in Bewegung und zum Leuchten bringt. Mit ganz viel Gefühl und Verstand. Mein Name ist Henriette Mathieu und ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Und nun lehn dich einfach zurück, atme tief durch. Und entspann dich. Hallo und herzlich willkommen zurück im Leuchtturm. Schön, dass du eingeschaltet hast und zuhören magst. Heute habe ich mir einen Interviewgast eingeladen, und zwar Dorina Schmoll von Dorinas Empathietankstelle. Und der Name ist absolut Programm. Heute geht es um die gewaltfreie Kommunikation und die Rolle der Empathie. Es geht hauptsächlich um eine Frage, die eine Leuchtturmmutter gestellt hat. Und zwar hieß die Frage: Die Theorie der GfK habe ich ja ganz gut verstanden, alles gut soweit, aber wie komme ich in die Haltung, in diese gewaltfreie Kommunikationshaltung hinein, so dass ich sie einfach auch mit meinen Kindern anwenden kann und so dass ich sie auch weitergeben kann an meine Familie oder an meine Kinder. Das heißt, heute wirst du auf jeden Fall erfahren, was genau bedeutet Empathie, worin liegt die Magie der Empathie und wie lernt man Empathie? Und dann eben die Frage nach der Haltung. Was zeichnet eine Haltung in der gewaltfreien Kommunikation aus? Und nebenbei klären wir auch noch ein paar Missverständnisse, die die GfK manchmal ja missverstehen lässt. In diesem Sinne, freue dich auf das Interview, nimm den Stift und ein Papier, schreib mit, es wird auf jeden Fall spannend. Alles, alles Liebe und viel Spaß. Hallo in den Leuchtturm. Hallo, liebe Leuchtturmmütter. Ich möchte euch heute einen Interviewgast vorstellen, liebe Dorina. Ich freue mich, dass du heute da bist und dass wir heute über die GfK sprechen. Schwerpunktmäßig GfK-Haltung. Was ist das eigentlich? Und die Empathie. Ich freue mich sehr auf unser Interview und ja, sag erstmal Hallo an dich.
Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf und dass du mich eingeladen hast. Und ja, bin sehr gespannt auf unser Gespräch heute.
Ja, danke. Dorina, du hast ja die Empathietankstelle, ne? So heißt dein Programm sozusagen oder was du ins Leben gerufen hast. Und genau. Deswegen habe ich dich auch eingeladen und ich glaube, die Empathie wird heute auch einen großen Raum einnehmen. In der letzten Folge habt ihr ein bisschen was über die GfK, so die Basics gelernt, also wirklich so die vier Schritte, was so zur GfK, was man so wissen sollte, vielleicht so als Basis. Das heißt, wenn du die Folge nicht gehört haben solltest und von der GfK noch nicht viel, also von der gewaltfreien Kommunikation, noch nicht viel mitbekommen haben solltest oder dich schon gefragt hast, was ist das eigentlich, dann lade ich dich ein, noch einmal reinzuhören in die letzte Folge. Denn heute schließen wir wirklich oder knüpfen dran an und setzen sozusagen voraus, dass du weißt, was man so unter der gewaltfreien Kommunikation versteht. Und heute möchte ich mit einer Frage von einer der Leuchtturmmütter beginnen aus unserer Signalgruppe. Und da geht es eben um die Haltung. Giseli hat sich gefragt, und ich lese mal die Frage vor, hier auf meinem Spickzettel. Die Theorie der GfK ist ja einfach, aber wie verinnerliche ich die GfK-Haltung, also die Haltung der gewaltfreien Kommunikation? Und ja, deswegen habe ich dich eingeladen, dachte, Dorina, du bist perfekt für diese Frage, denn du hast mir selber mal erzählt, dass du ja auch nicht so diese, ja, so ganz schwarz-weiß, ne? Gewaltfreie Kommunikation ist genau so. Oder ganz oft heißt es ja, bedürfnisorientiert muss so sein, gewaltfreie Kommunikation muss so sein. Und da hast du mir auch erzählt, dass du ja eine Haltung hast und genau darüber wollen wir heute sprechen. So, warum ist es denn vielleicht so schwierig, in diese Haltung zu kommen oder was hält uns auch vielleicht zurück davor, wenn wir so diese vier Schritte kennen? Was ist so das Problem, deiner Meinung nach?
Ja, spannende Frage auf jeden Fall. Und erstmal vorneweg glaube ich, dass ganz, ganz viele vielleicht gar nicht wissen, es gibt eine GfK-Haltung. Hä, was ist das überhaupt? GfK oder gewaltfreie Kommunikation kennen viele halt als diese vier Schritte, die natürlich auch super wichtig sind und ein Tool und ein Werkzeug für uns sind. Und die Haltung dahinter ist eigentlich, oder nicht eigentlich, die Haltung dahinter ist für mich absolut das Wichtige. Und diese Haltung, die erreichen wir durch Empathie. Und das ist auch, glaube ich, so dieses, wo ich mich dann selbstständig gemacht habe, diesen Weg gegangen bin, deswegen auch die Empathietankstelle. Die Empathie ist mir in so vielen Wegen immer wieder begegnet und ich habe gemerkt, wow, wenn man wirklich lernt, weil das kommt gleich, wo du auch gesagt hast, wieso ist es denn oft so schwer, weil wir es eben oft alle nicht gelernt haben in unserer Kindheit. Wenn wir jetzt also lernen dürfen, wie Empathie wirklich funktioniert und was das wirklich bedeutet und wie wir es dann aber auch sprachlich ausdrücken können, weil da hapert es ja dann leider auch oft, dann passiert ganz viel Magie, meiner Meinung nach. Also ich habe da schon so viele Momente erlebt, wo ich dachte, oh, das ist wie Zauberei, wenn man Empathie anwendet. Mhm. Ja, und es ist eben genau diese Haltung, warum ist die so schwierig? Ja, das erste ist, weil wir es nicht gelernt haben, oft nicht gelernt haben in unserer Kindheit, weil wir es nicht erfahren haben, weil nicht so arg viele Menschen mit uns empathisch waren oder zumindest in Konfliktsituationen nicht empathisch waren. Und wenn wir uns vielleicht nicht so verhalten haben, wie es der andere gerne hätte, dann oft nicht empathisch waren. Und weil wir viele Denkmuster und alte Glaubenssätze. Ich weiß, da hast du ja auch schon Folgen dazu gemacht. Da kann man das uns auch nochmal reinhören, was das bedeutet, haben und dann getriggert sind und dann in diesen Notfallmodus kommen und eben dann es nicht mehr schaffen, in diesem Notfallmodus empathisch zu reagieren und dann schaffen wir es eben nicht mehr, in dieser Haltung zu bleiben, genau.
Ja. Wie würdest du denn Empathie beschreiben? Also wie würdest du, also ich habe vor ein paar Folgen habe ich über Selbstempathie gesprochen. Das heißt, wenn du die Folge schon gehört haben solltest, jetzt als Zuhörerin, ne, da geht es darum, mir selber Empathie zu schenken. Aber es ist ja nochmal was ganz anderes, in mich hineinzufühlen, zu gucken, was ich fühle und diese Empathie für einen anderen Menschen zu fühlen. Und Dorina, was hättest du da vielleicht für, wie macht man das? Wie lernt man das? Also wie lernt man Empathie?
Mhm. Ja. Also wie lernt man Empathie als Erwachsener, würde ich jetzt nochmal unterscheiden zum Kind. Und als Erwachsener, wenn es einem jetzt wirklich manchmal auch schwer fällt, ist es wirklich so dieses in einer ruhigen Minute, weil am Anfang gelingt uns das oft nicht dann in der Situation und das ist auch ganz normal und verständlich, in einer ruhigen Minute wirklich mal mich hinzusetzen und wirklich diese Rollen zu tauschen. Also wirklich mal mich reinzufühlen, mir mal vorzustellen, okay, ich stelle mir mal wirklich vor, ich bin die Henriette, ich lebe mit meinem Mann und meinen Kindern da und ich habe vielleicht das und das erlebt und welche Bedürfnisse waren vielleicht unerfüllt in dem Moment bei mir, also dann wirklich zu denken, das wäre ich. Mhm. Und kann ich mir dann wirklich auch vorstellen, dann kommt man immer mehr so rein und denkt so, ja, also wenn ich jetzt so überlege, ich hätte vielleicht gar nicht so viel anders reagiert. Mhm. Und einfach so dieses wirklich den anderen zu verstehen und eben auch vom Herzen her mitzuführen, also dass es nicht nur im Kopf stattfindet, so dieses ganz Theoretische, sondern wirklich dieses Empathie bedeutet mich für mich im Herzen zu verstehen, was den anderen bewegt. Ja.
Mhm. Ja, das finde ich ganz schön, dieses Bild vom Herzen. Und ich glaube, das fällt uns manchmal eben so schwer, weil wir selber in dem Moment so in uns drin stecken, ne? In unserem Herzen und ja. In unserer Verletzung vielleicht auch. Also gerade wenn es um Konflikte geht, es geht ja, ja in den meisten Fällen um Konflikte, in denen wir dann eigentlich Empathie üben sollten, sage ich jetzt mal, ne? Oder in denen wir Empathie üben möchten. Und dann sind wir aber so mit uns in unserer eigenen Verzwickung verzwickt. Und dann ist es so schwer, das Herz des anderen zu spüren.
Da möchte ich gleich noch was ergänzen, weil das so passend ist zu dem, was du ja schon gemacht hast. Deswegen sagt man in der GfK auch, erst Selbstempathie, also Selbstfürsorge, wenn ich wirklich auch getriggert bin und gerade merke, boah, ich kann null empathisch gerade mit dir sein, so ich bin voll...
Ja.
Ruhige Minute durchatmen, vielleicht auch so diese Zeit vergehen lassen, bis so die ganzen Hormone sich wieder reguliert haben. Dann Selbstempathie, Also erst Selbstfürsorge und dann Empathie. Weil andersrum funktioniert es sehr selten oder nicht, oder nur wenn man vielleicht sehr geübt ist und sich schon so in kurzer Zeit irgendwie wieder regulieren kann und weiß, was sich bei sich los ist. Also erst sich selber Empathie geben, Liebe geben und dann schaffe ich es auch wieder bei dem anderen eben. Genau.
Und ich glaube, es ist auch okay, wenn man es nicht schafft, oder? Also es gibt ja auch
Klar,
Momente, wo man
sowieso.
einfach nicht Empathie geben kann, wo es einfach nicht geht.
Absolut. Und es gibt bestimmt auch Momente, wo man keine Empathie geben möchte. Also es ist immer noch eine freie Wahl und eine freie Entscheidung. Und ich sage dazu immer, ich sage auch nicht, das eine ist falsch und das andere ist richtig. Es führt nur zu einem unterschiedlichen Ergebnis, wenn ich mich, das merkt man ja dann selber ganz schnell, wenn ich mich jetzt entscheide, einer Freundin, mit der ich gestritten habe, keine Ahnung, fällt mir jetzt irgendwie gerade so ein, keine Empathie zu geben. Oder ich muss es ja nicht mal aussprechen, aber versuchen im Herzen sie zu verstehen und ihr empathisch zu begegnen, sondern wenn ich halt einfach so bleibe, dann führt es zu einem anderen Ergebnis. Und beides ist vollkommen in Ordnung, weil wir sind Menschen und manchmal wollen wir vielleicht auch einem Gegenüber keine Empathie geben. Auch das ist okay. Ja.
Ja. Ich wollte mit dir noch über ein paar Missverständnisse sprechen, weil die GfK ja so ein bisschen, ja, in manchen Kreisen, oder was heißt Kreisen, aber von manchen Personen wird die gewaltfreie Kommunikation meiner Meinung nach ein bisschen missverstanden. Und vielleicht können wir mit diesen Missverständnissen mal aufräumen. Ein Missverständnis ist ja, dass das Manipulation ist. Also so nach dem Motto, ja, ich schenke jetzt ein bisschen Empathie und manipuliere dann aber, sei es mein, also ganz oft mit den Kindern, glaube ich, schwerpunktmäßig. Ne, also ich mache die schönen 4 Schritte und am Ende kommt dann so, und jetzt räum bitte das Zimmer auf. So,
Kinder
also jetzt
sagen
habe ich dich
nein.
manipuliert, genau, und jetzt räumt mein Kind das Zimmer auf. Und dann wundert man sich vielleicht manchmal auch, warum es trotzdem nicht funktioniert, weil eben vermutlich die Haltung fehlt. Also ein Missverständnis ist, glaube ich, tatsächlich so GfKs Manipulation. Was sagst du dazu?
Total, das habe ich schon so oft gehört und ich sag dann immer, da sind die Leute überrascht. Ich sage, ja, das kann es absolut sein, weil wenn man das wirklich übt und wenn man es gelernt hat und vielleicht sogar noch ausgebildet ist, dann hat man einfach ganz, ganz tolle Kommunikationsmöglichkeiten an der Hand. Man hat eine Art und Weise, sich auszudrücken. Und das ist die GfK, die einfach nur hier oben dann stattfindet. Und das ist das schöne Überleitung zu deiner ersten Frage mit der Haltung. Das ist dann nämlich das Problem, wenn jemand nicht die Haltung verinnerlicht hat oder von der Haltung gar nichts weiß und nur die 4 Schritte lernt. Weil wenn ich wieder bei der Haltung bin, dann bin ich im Herz. Und wenn ich im Herzen bin, dann will ich dich nicht manipulieren. Und das ist eben genau das. Es heißt ja, Giraffensprache und die Giraffe mit dem großen Herz, also Sprache des Herzens, könnte auch Herzsprache halten. Das heißt, ich benutze ja diese Tools nicht, um jetzt von dir das zu wollen, was ich mir wünsche, also diese Manipulation, sondern ich benutze die gewaltfreie Kommunikation, um in Verbindung mit dir zu kommen. Das ist ja so der Sinn dahinter. Ich wünsche mir Verbindung, egal ob mit meinen Kindern oder mit meinem Partner oder mit meiner Nachbarin. Und wenn ich Verbindung zu dir will, dann bin ich im Herzen, das ist die Haltung, und dann will ich niemand manipulieren. Und das ist so das dahinter. Ich glaube schon, dass es, also keine Ahnung, ob es da wirklich viele gibt, aber es wird Menschen geben, die machen es nur hier oben und die haben es gelernt und die benutzen es, um ihre eigenen Zwecke durchzusetzen. Und ja, dann kann es absolut manipulativ angewendet werden, gerade eben auch, wie du es gesagt hast, bei Kindern, die uns oft dann natürlich verbal kommunikativ unterlegen sind, aber auch bei Erwachsenen, die einfach nicht sich so ausdrücken können und dann manchmal gar nicht wissen, was sie entgegnen sollen und wie sie darauf antworten, reagieren sollen, genau.
Ja,
Ja.
mir fiel jetzt auch gerade als Beispiel ein, wo ja viele Eltern sich dann auch beschweren und sagen, jetzt habe ich die 4 Schritte angewendet und das Kind macht trotzdem nicht, was ich will.
Ja.
Das Kind räumt trotzdem das Zimmer nicht auf, obwohl ich doch gesagt habe, ich möchte Ordnung haben, ich habe mein Bedürfnis genannt, ich habe mein Gefühl genannt, ich bin unglücklich oder was auch immer, ich bin
Ja.
traurig und ich brauche Ordnung und, ne, und deswegen bitte ich dich jetzt aufzuräumen. So. Und dann sagt
Genau.
das Kind nein.
Ja, genau. Ja.
Und das ist, glaube ich, auch, ne, so ein Missverständnis, dass man irgendwie denkt, ja, ein Nein darf dann auch nicht kommen. Das wäre ja dann
Genau.
gewaltvoll.
Ja. Ja. Total, also das ist dieses, warum lernen wir GFK? Damit wir machen, was damit das Kind macht, was wir wollen, oder weil ich mit meinem Kind wirklich in Verbindung kommen möchte und diese Machtkämpfe und Drohungen und diese ganzen hilflos Dinge, die ich so von mir gebe, wenn ich nicht weiter weiß, einfach satt habe und was anderes lernen möchte, ja.
Ja, sehr schön, genau. Das zweite Missverständnis oder was der gewaltfreien Kommunikation auch vorgeworfen wird, dass das immer alles so lieb und freundlich und nett sein soll. Also, mein Lieber, ich wünsche mir so sehr und ich fühle mich gerade so und jetzt mach
Ja,
doch bitte.
ja, ja. Das
Also,
höre
dass man
ich auch
einfach,
so oft. Ich
genau.
glaube, das war auch das Erste, was, glaube ich, meine Eltern und meine Brüder zu mir gesagt haben. Die haben, das fällt mir gerade ein, sowas in der Art, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ausgerechnet du, es passt doch gar nicht zu dir, so immer so, so. Also überhaupt nicht. Ich glaube, egal, was man im Leben tut, ist es immer grundlegend wichtig und gerade auch im Umgang mit Kindern, wenn wir da jetzt wieder den Bogen schließen, authentisch zu sein. Natürlich nicht so authentisch, dass ich völlig unreflektiert dir alles vor den Latz knall, das meine ich nicht. Aber mich so auszudrücken in der Art und Weise, wie ich eben bin. Und ich werde laut und ich drücke mich ganz bestimmt nicht immer freundlich und nett aus. Und das eine ist natürlich das ist ja auch was Tolles von der GfK, dass ich das auch nachher wieder reflektieren und aufräumen kann. Und das andere ist natürlich, dass ich auch einfach so bin, wie ich eben bin und auch mal laut rede und auch mal irgendwie, ja, wütend werde oder impulsiv werde. Und es ist alles gewaltfreie Kommunikation. Und das ist einfach, wie wir Menschen sind. Und ich glaube tatsächlich, dass das so ein Ding ist, das ganz viele abschreckt, die denken, soll ich jetzt irgendwie völlig verstellt immer hier rumlaufen, diese 4 Schritte und nur irgendwie. Das kann ja keiner aushalten. Und also kann auch keiner aushalten, glaube ich, wenn man sich immer so verstellen müsste. Also
Ja.
sei du selbst und versuch die GfK, da sind wir auch wieder bei dem, wie sollte das sein und wie sollte BO sein, so in dein Leben und in deine Familie zu integrieren, wie es für euch passt und nicht, wie es irgendwie im Lehrbuch oder im, ja, so wäre es perfekt steht, weil das ist Blödsinn. Ja.
Genau. Ja, du hast gerade die bedürfnisorientierte Erziehung angesprochen, ne? BO ja auch ganz oft abgekürzt. Da fällt mir auch diese Parallelen, dass man, also dass es nicht nur um die Bedürfnisse des anderen geht, sondern ja auch um meine. Und ich finde, ein Missverständnis bei der GfK ist auch ganz oft, dass wir oder dass es heißt, dass ich einverstanden sein muss mit dem anderen. Also, dass man sozusagen Frieden schließt. Also, da gibt es einen Konflikt und am Ende ist alles heile, heile Segen. Die Wogen, die Wellen sind alle schön geglättet und danach
Ja.
schippern wir über den See ganz friedlich und glücklich und zusammen und alle sind wieder fein miteinander. Und ich glaube, das ist ja auch bei der bedürfnisorientierten Erziehung auch immer wieder, ne? So dieser Punkt, das ist nicht bedürfnisorientiert, ne? Wenn irgendwie
Ja.
ne, alles heile, heile ist. Es können nicht immer alle
Ja.
Bedürfnisse gleichwertig behandelt werden. Zum Teil geht es nicht. Und vielleicht magst du da auch noch mal was zu sagen zu diesem Missverständnis des
Ja,
Einverstandenseins.
du hast da jetzt so zwei mega wichtige Punkte angesprochen. Das eine ist dieses Einverstandensein und das andere ist, glaube ich, auch ein Druck, der auf vielen Eltern liegt. So, ich muss immer eine Lösung haben. Also jetzt habe ich gelernt, wie ich einen Geschwisterstreit à la GfK lösen kann. Und da gibt es ja wirklich ganz, ganz tolle Möglichkeiten. Und am Ende ist es doch nicht so, dass beide happy sind, weil es halt nicht die eine Lösung gab, wo beide ihre Bedürfnisse erfüllt bekommen haben. Und das ist okay, weil das ist das Leben. Und auch hier ist einfach die Haltung dahinter wieder so entscheidend. Dann hat man jetzt ein Kind, das völlig verzweifelt und traurig und wütend ist, weil es eben nicht so ausgegangen ist. Und dann die Haltung dahinter zu sagen, ja, ich begleite dich, ich kann das total verstehen, dass es gerade für dich richtig doof ist und dass du dich ärgerst und dass du traurig bist, ohne das Ganze irgendwie zu bewerten, ne? Das ist so dieses Lösungsorientierte. Und das ist so eine Befreiung, so, ich weiß gar nicht mehr, das war auch in irgendeinem Seminar mal, wo ich dachte, ach so, ich muss gar nicht immer die Lösung für alles finden. Gott sei Dank, so, ach so, das war so, ich muss Also ich darf einfach nur begleiten und ich beschreibe das immer so, moderieren und da einfach da sein und Raum halten und so. Ich muss nicht diejenige sein, die jetzt die Lösung, oh Gott, was ist jetzt die Lösung oder so. Das ist das eine, was mir gerade noch einfiel zu der Lösung. Und dann war das andere, was du noch gesagt hast, jemanden zu verstehen, bedeutet nicht einverstanden zu sein. Aber ich glaube, du wolltest zu dem Thema jetzt gerade noch was sagen.
Genau, ich bin nur, gerade kam mir wieder diese Anfangsfrage vom Anfang mit der Haltung, ne? Dass vielleicht das auch ein Missverständnis ist, dass diese GfK-Haltung heißt, eben ich muss alle Konflikte lösen, ich muss irgendwie Frieden in die Familie bringen, ich muss alle verstehen, ich muss mich verstehen, ich muss alle anderen verstehen. Also so ein Riesenpaket an eigentlich Must-haves irgendwie, ne, so, das muss ich jetzt alles können, wenn ich diese GfK-Haltung habe. Wie würdest du denn vielleicht diese GfK-Haltung einfach mit wenigen Worten beschreiben? Also was macht diese GfK-Haltung dann wirklich aus?
Für mich ist es wirklich so dieses, im Herz zu sein, nicht im Kopf, sondern im Herz, also wirklich so dieses Verbindung, sich immer wieder zu sagen, mein Ziel jetzt gerade, also sich das auch manchmal aufzurufen, ist nicht, den Streit zu klären, ist nicht irgendwie mein Wille durchzusetzen oder irgendwelche Bedürfnisse von irgendwelchen anderen oder mir zu erfüllen, sondern das entschleunigt halt total zu sagen, okay, mein Ziel ist einzig und allein Verbindung und keine Trennung zu erreichen. Und auch da, Mut zur Lücke klingt jetzt irgendwie so blöd, aber gern unperfekte Schritte, einen kleinen Schritt nach dem anderen. Und wenn man dann gemerkt hat, okay, also was ich jetzt gesagt habe, das merkt man ja dann schon, es hat irgendwie jetzt doch dazu geführt, dass sich's eher wie Trennung anfühlt, dann kann man ja auch nochmal sagen, also irgendwie bedauere ich das jetzt gerade total, ich wollte eigentlich mit dir in Verbindung kommen, ist mir jetzt gerade noch nicht so gelungen, versuche ich einfach gerne nochmal. Das ist so diese Haltung und dieses Grundlegende ist ja, was ja auch Marshall Rosenberg gesagt hat, es gibt keine bösen Menschen. Das heißt, das, was ein Mensch tut, tut er aus einem Bedürfnis heraus. Das ist ja auch so ein übler Mindchanger bei den Kindern. Das Kind sagt nicht Nein zum Aufräumen, weil es mich ärgern oder triggern will oder weil es keinen Bock hat, sondern es kann in dem Moment nicht kooperieren, weil ein eigenes wichtiges Bedürfnis dagegen steht. Spiel, Spaß, Erholung, keine Ahnung, was auch immer. Und zu sehen, okay, und da sind wir wieder bei dem Einverstanden und Verstanden. Da habe ich jetzt jemand, der irgendwas getan hat. Es muss ja jetzt nicht gleich was ganz Extremes sein. Nachbar, Freundeskreis, wie auch immer, der hat irgendwas gemacht. Damit bin ich überhaupt nicht einverstanden. Da denke ich mir irgendwie, also nee, also so würde ich das jetzt irgendwie gar nicht. Und trotzdem kann ich, wenn ich mich auch wieder zurückziehe und versuche zu sagen, okay, ich versuche den jetzt wirklich mal zu verstehen und ich versuche mich wirklich hineinzuversetzen, wie fühlt der sich, wie geht, vielleicht gehe ich sogar noch einen Schritt weiter und sage so, ja, was hatte der wahrscheinlich für eine Kindheit, so ganz grob wissen wir es ja oft von den meisten Menschen oder wir können es uns dann ableiten und denken, ja, wahrscheinlich auch nicht immer gerade so liebevoll und so. Und dann kann man an den Punkt kommen, dass man sagt, okay, ganz ehrlich, ich kann denjenigen verstehen. Ich kann wirklich verstehen, warum der sich so verhalten hat. Und gleichzeitig bin ich trotzdem mit dem, was er getan hat, nicht einverstanden. Also jetzt bringe ich das Beispiel wirklich in ein Mann schlägt seine Frau. Das ist echt auch ein krasses Beispiel, wo wir alle sagen, wow. Und das eine ist ja auch, dass natürlich das Opfer sich schützen soll und dass dieses Verstehen nicht bedeutet, ich lasse es über mich ergehen oder ich, das ist völlig davon abgelöst. Aber vielleicht ist es wirklich so, dass ich weiß, der wurde vielleicht schon in seiner Kindheit schwer geschlagen, danach hat er es schwer gehabt, vielleicht nie Liebe erfahren und dann wütend und keine Ahnung und so weiter. Und es spricht denjenigen ja nicht von seiner Verantwortung los, dass man sagt, okay, jetzt bist du erwachsen und man könnte was dagegen tun und daran arbeiten und so. Aber wenn ich reinfühle, sage ich wirklich, boah, was der wahrscheinlich erlebt hat und dass das so weit gekommen ist. Ich kann das wirklich verstehen, weil das war echt alles schlimm und ich bin nicht einverstanden, dass er seine Frau schlägt. Das ist jetzt irgendwie so gerade so ein Treffendes, finde ich irgendwie. Ja. Und so können wir das auf kleinere und größere Dinge einfach immer wieder umtun und wirklich sagen, das bedeutet nicht, dass wir mit dem einverstanden sind. Es bedeutet nicht, dass wir einen Täter von seiner Verantwortung lossprechen und so, alles gar nicht so schlimm, ich verstehe dich jetzt. Aber es öffnet unser Herz wieder von diesem, wie kann der nur? Und ja.
Das finde ich auch ganz wichtig, dass wir das den unseren Kindern auch beibringen. Und die Hörerin oder Leuchtturmmutter, die hatte eben auch die Frage, wie kann man diese GfK-Haltung eben den Kindern auch, also auch gerade unter Geschwistern, ne, mit Geschwisterstreit, vielleicht hast du da noch ein paar Tipps, wie können wir diese empathische Haltung eben unseren Kindern in der Familie weitergeben? Und vor allen Dingen auch, wenn der Partner vielleicht nicht mitspielt, das ist ja, höre ich auch immer wieder von sämtlichen Müttern, ja, mein Mann hält überhaupt nichts davon und der sagt, es ist alles Kokolores und ja, Friede, Freude, Freude, Eierkuchen, ja. Wie können wir das irgendwie in die Familie bringen, ohne dass wir da jetzt mit der hoch erhobenen, mit dem Zeigefinger sagen, du, ist aber hier GfK angesagt. Wie geht das?
Das ist auch wirklich was, was ich immer wieder höre, wo mal jemand irgendwie gesagt hat, das macht die GfK so unsexy, zu sagen, ich bringe jetzt mal GfK in unsere
Ja,
Familie, das sind, glaube ich, alle, was.
bitte nicht, genau.
Ja, genau.
Bitte mehr Gewalt in die Familien.
Ja.
Ja.
Also vorleben, 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 vorleben. Und auch hier kleine Schritte. Am Anfang gelingt es uns vielleicht einmal in der Woche oder nur einmal im Monat. Es ist nicht so dieser Schalter, ab jetzt lebe ich Empathie vor oder GfK vor oder ich lebe die Haltung vor. Das ist einfach Vorleben, Stück für Stück. Und gerade bei den Kindern, die nehmen das so schnell auf. Und das ist echt, es ist so cool, wenn Kinder das lernen und dann anfangen, also jetzt eigenes Beispiel, einen selber zu korrigieren und daran zu erinnern. Also ich hatte unzählige Momente, gerade am Anfang, wenn ich es dann nicht geschafft habe, mit dem Kleinen empathisch zu sein und der Große dann kam und gesagt hat, Mama, der ist noch nur traurig und hilflos und wütend und so. Und man selber so, ja, stimmt. Also einfach vorleben und Gefühle und Bedürfnisse benennen und versuchen, den anderen zu verstehen. Und da hat man am Anfang auch vielleicht nicht die hundertprozentige Trefferquote und das ist auch völlig wurscht. Dann sagt man, ja, bist du gerade traurig? Nö, okay. Aber also man einfach einsteigen, einfach versuchen zu starten mit jedem kleinen unperfekten Schritt. Und ich glaube, das ist auch das Einzige, wie man den Partner oder die Partnerin überzeugen kann, indem die wirklich spüren im Herz, okay, da bringt jemand was in die Familie, was wirklich Liebe und Verbindung schafft. Und also für mich ist so der Partner so wirklich die High Class an, es mag anderen anders gehen, aber wie schaffe ich es in einer Konfliktsituation, meinem Partner empathisch zu begegnen, wenn ich vielleicht selber getriggert bin? Ist für mich ist ganz fortgeschrittene Level.
Ja, oh ja.
Und das ist aber auch echt Magic. Und wenn man das nur einmal im Jahr schafft, aber so wirklich, und da merkt der Gegenüber, also wenn wirklich in einer Konfliktsituation und nicht hier, so jetzt gebe ich mal Empathie, sondern dann wirklich zu sagen, hey, wow, ich bin gerade vielleicht selber in Not, aber ich merke gerade, hey, du bist auch ganz schön wütend und ich sehe dich gerade, du bist ganz schön hilflos und das öffnet das Herz und das schafft einfach Verbindung und so kann man das in die Familie bringen. Und gerade speziell mit den Kindern, es gibt so viele Situationen, wo ich den Kindern Empathie oder diese GfK-Haltung beibringe, weil man erlebt ja im Alltag immer mal wieder Situationen, wo man irgendwie in Streit gerät oder wo jemand total unfreundlich zu einem ist. Und da versuche ich das halt immer vorzuleben. Und ich habe darüber auch den letzten Blogartikel geschrieben, deswegen fällt mir die Situation jetzt wieder ein. Da war das wirklich, das war so schön. Wir waren jetzt ja auf der Reise und wir waren am Flughafen und wir hatten wirklich da so am Terminal eine Flugbegleiterin. Die war wirklich unfassbar unfreundlich, also schon eher unverschämt und hat uns völlig grundlos angeschrien und also es war wirklich eben katastrophal. Und dann habe ich durchgeatmet und habe ihr einfach Empathie gegeben und bin gar nicht drauf eingegangen und hab ihr gesagt, wow, ja, sie haben hier gerade, gell, ist ganz schön viel zu tun heute, ganz schön voll, sie sind ganz schön im Stress und ich sehe, sie bemühen sich hier wirklich, was in dem Moment gar nicht so jetzt offensichtlich war. Und es war Magic, das war dieser Zauber, das war dieses plötzlich, endlich sieht sie jemand und gibt dir Empathie. Und ich habe es aber auch wirklich gefühlt. Ich dachte, wow, die hat irgendwas heute. Und dann bespreche ich das mit den Kindern und dann sage ich, guck mal, wir wissen auch nicht, was die für einen Tag hatte. Und dann sage ich auch so Sachen wirklich, um das Herz dafür zu öffnen, sage ich, hey, vielleicht hat sie ein krankes Kind daheim, vielleicht hat sie einen furchtbaren Morgen gehabt, vielleicht, gell, wir wissen nicht, was Menschen schon begleitet. Und dann, das war ganz, ganz wenige Wochen später, wieder am Flughafen, war irgendein Mann, da weiß ich schon gar nicht mehr, der echt auch irgendwie an uns vorbeigeranscht ist mit seinem Koffer und ich glaube noch meinen Mann so angerempelt hat, also irgendwie auch und mein Mann und ich so, ja, war Unverschämtheit und keine Ahnung, der hat es gar nicht mehr gehört, aber wir haben dann so geschumpfen, also wie manche Leute sich benehmen und geht gar nicht und so halt, und dann sagen beide unsere Kinder, ich dachte, ihr Schäfer ist los, Mama, hör davon auf damit. Ich dachte, du weißt gar nicht, was dem Mann vielleicht heute schon passiert ist. Und der Kleine dann so, der hat ein krankes Kind. So. Also das ist wirklich so dieses Vorleben, dieses ja, wirklich. Ja. Und es war echt so, oh, da könnte ich jetzt noch weinen, wenn ich so dran denke. Und es gelingt mir auch nicht immer und es muss auch nicht immer gelingen, aber das sind die Momente und die Kinder lernen so schnell, die sind da so schnell einfach drin und noch viel, viel verbundener, glaube ich, mit sich und ihrem Herz und noch nicht so festgehangen und in den Denkmustern und Triggern und so. Das ist, ja, also Vorleben, einfach Vorleben und darüber reden dann, ja.
Da fällt mir gerade ein, es gibt von Mira und dem Fliegenden Haus eine ganz tolle Folge zum inneren Kind. Und den Podcast empfehle ich auch immer gerne, empfehle ich jetzt hier gerne auch nochmal für Kinder und für Erwachsene. Und da gibt es eben auch diese Folge, da ist dann der Hund, der irgendwie früher eine ganz, ganz heftige Kindheit hatte und da geht es um das innere Kind. Und da merke ich auch, mein Sohn hat das so aufgenommen, wir haben die schon 2 oder 3 Mal gehört, glaube ich, dass er neulich auch zu mir gesagt hat, ja, das der Mann hat, der hat ja bestimmt ein Problem mit dem inneren Kind irgendwie. Also das war auch krass, ne, wie der das aufgenommen hatte, dass man so, dass er auch gesagt hat, also da war was in der Kindheit. Und mir fällt dazu auch NLP ein, ne, neurolinguistisches Programmieren, was ja auch so mein Steckenpferd ist, dieses Reframing. Ne? Also auch einfach auch als Tipp für euch, als Hörerinnen, wenn das Auto vor mir auf der Autobahn irgendwie im Schneckentempo fährt und ich mich wahnsinnig drüber aufrege, dass ich auch dann diese GFK-Haltung im Prinzip einnehmen kann und mir überlegen kann, okay, vielleicht hat er eine hochschwangere Frau da vorne sitzen. Und die sind auf dem Weg. Bloß nicht schneller fahren, bloß keine Vibration oder weiß ich nicht. Oder ich saß selber mal im Auto mit einem gebrochenen Arm, ne, und habe gesagt, oh Gott, bloß nicht so schnell fahren, bitte ganz, ganz langsam. Mhm. Also, dass man immer wieder überlegt, so was könnte in dieser Person gerade passieren. Ne? Genau, das Kind ist krank zu Hause. Oder vielleicht hat sich der Partner gerade getrennt von ihr. Oder die Mutter ist gestorben. Also, ne? Also, dass man einfach immer wieder guckt, so sich selber reframed, ne? Also einfach guckt, ob das dann stimmt oder nicht. Und was ich dabei halt auch ganz spannend finde, das macht ja auch etwas mit uns. Also wenn ich diese vernichtenden Gedanken aufgebe und dem anderen eben mit dieser wohlwollenden Haltung, also auch wenn der mich höllennervt auf der Autobahn, warum fährt er jetzt nur Tempo 60 auf der Autobahn? Und dass ich dann trotzdem in mich gehe und sage, ich hatte auch schon Momente, in denen ich 60 gefahren bin, weil ich extrem traurig war und weil ich irgendwie gar nicht da war. Ne? Und dass wir das immer wieder diesen Shift schaffen, das finde ich auch ganz, ganz schön. Und da merke ich gerade, ne, wie das alles so miteinander eigentlich
verknüpft. Es hängt so miteinander zusammen. Das ist auch echt so, so wertvoll, was du gerade sagst. So dieses, wenn ich über jemand anders schlecht denke und schlecht rede, dann schadet es nur und ausschließlich meiner Energie, sich dabei wirklich mal zu beobachten. Und wenn das nur die kleine Küchenlästerei ist, und auch hier, wir alle müssen nicht perfekt sein und man redet mal mit ihr, aber das spürt man. Und ich habe da so auch was mit meinem Mann, wo wir das immer wieder hin und her geben und so, wenn wir uns über irgendjemand aufregen, dann sage ich auch oft, ah, guck mal, jetzt gerade deine Frequenz, wenn man einmal dafür achtsam ist, man spürt es bei sich selber und bei anderen total deutlich, dass tut dem anderen nichts. Aber dann in die Empathie und in diese Haltung zu gehen, ob wir sie jetzt GFK-Haltung oder wie auch immer nennen, und dieses, okay, ich versuche mal zu verstehen und ich bleibe bei mir und der andere wird seine Gründe haben, dann wird meine Energie wieder eine andere. Also man schadet, wenn man so will, einzig sich selber. Ja.
Und ja, also ja, ich finde es super und ich glaube, wir haben auch so das Wichtigste heute, glaube ich, dazu gesagt. Fällt dir sonst noch was ein zu dem Thema, was man vielleicht noch wissen sollte?
Also für sich selber eben einfach dieses immer wieder üben. Also sich in den anderen hinein zu versetzen und zu überlegen, wie würde es mir in der Situation gehen? Und auch so, auch im Positiven, auch zu sagen, hey, wow, wenn ich gerade richtig blöd mal bin und ich verhalte mich echt so richtig dämlich und ich merke es auch und ich bin gefangen in meinen Mustern irgendwie und ich tob und ich mache und ich tue. Und da erleben wir ja leider alle oft jetzt Partner oder auch Menschen um uns rum nicht gerade empathisch, sondern dann mit dem Zeigefinger und guck mal und du hast auch und so und wie auch immer oder mit Gegenwehr. Und sich zu auch dann mal zu überlegen, wow, wie cool und herzerfüllend wäre das jetzt. Mein Gegenüber könnte das loslassen, könnte mich tobendes kleines Monster in seiner Not sehen und mir Empathie geben. Und genauso geht's meinem Gegenüber auch. Also so dieses immer mal wieder so zu üben und zu fühlen und sich rein zu versetzen und dann einfach mal loslegen und bitte, bitte nicht dieses, okay, Nachschlagewerk, wie sage ich das jetzt in GFK, sondern lasst euer Herz sprechen, der Rest kommt dann voneinander. Was war jetzt der erste Schritt? Ach, oh, jetzt habe ich schon die Bitte gestellt oder so. Das meinen wir, glaube ich, auch mit diesem Perfekt oder Unperfekt, weil das kommt dann nach und nach einfach mal probieren und loslegen, ja.
Ja, genau. Schön. Super, ja. Super Zusammenfassung nochmal. Genau, ja, einfach loslegen und auch Fehler machen dürfen, ne? Also auch
ja,
diese,
unbedingt.
Meine
ja.
Güte, wie viele Tage?
Pro Fehler.
Jeden Tag denke ich so, ja. Puh, was war nochmal die GFK? Innerlicht, ja, heute nicht. Weil es eben auch so viel mit uns zu tun hat, ne? Also ich glaube, das ist einfach auch immer wieder diese eigenen Trigger zu spüren und ja, das war auch eine Frage von einer Hörerin, auf die ich auch demnächst eingehen werde in einer Folge. So dieses, ne, wie kann ich meine Trigger transformieren? Wie kann ich mit diesen Triggern umgehen, die mich triggern? Und ich kann halt sehr schwer in diese GFK-Haltung kommen, wenn ich mich so dermaßen triggere und mir selber auch dann die Selbstempathie nicht schenken kann. Also wenn, dann ist das ist so wie so, ja, zwei kämpfende Teile in mir dann auch, ne? So, ja, ich möchte Empathie schenken, aber ich kann mir selber nicht Empathie schenken und das triggert mich gerade und ich bin so wütend. Also wie gesagt, deswegen nochmal dieser Tipp, erstmal, ne, wie du vorhin schon gesagt hast, erstmal in die Selbstempathie gehen und gucken, bei sich einchecken, sein eigenes Herz finden und erstmal gucken, okay, was ist bei mir gerade los und dann zu gucken, kann ich jetzt überhaupt Empathie schenken oder geht es gerade gar nicht, weil ich bin so getriggert. Und dann ist es wirklich erstmal der erste Schritt, diesen Trigger anzugucken, und daran zu arbeiten, glaube ich, erstmal die eigenen Emotionen zu schauen, was fühle ich da eigentlich und was sind das für Gefühle? Weil wie kann ich dem anderen Empathie schenken, wenn ich selber bei mir gar nicht andocken kann, ne?
Das ist auch die perfekte Überleitung zu der Frage, was mache ich eigentlich mit meiner Empathie-Tankstelle?
Ja, super, dann leg mal los. Wo kann ich bei dir tanken? Wie kann ich bei dir tanken?
Weil tatsächlich, also ganz kurz hole ich aus, also ich habe angefangen mit meiner Empathietankstelle mit bindungs- und beziehungsorientierter Pädagogik und da Eltern einfach an die Hand zu nehmen, ganz viel Wissensvermittlung und Verstehen und Handlungsalternativen. Und dann habe ich gemerkt, auf meinem eigenen Weg, genauso wie auf dem Weg mit meinen ganzen Kunden, die ich begleiten durfte, es ist in vielen Fällen, ich sage nicht in allen, jeder hat andere Päckchen zu tragen, nicht nachhaltig. Ich habe mich gefragt, wieso scheitern wir, tue mich jetzt damit einbeziehen, ganz eindeutig, wieso scheitern wir so oft, wieso klappt es nicht, jetzt wissen wir es doch, jetzt üben wir es doch schon so lang, es ist doch dieser Praxistransfer so unglaublich wichtig, es müsste doch hier mal die neuen Bähnchen jetzt müssten doch mal irgendwie auch zur Autobahn werden, warum klappt das nicht? Und das hat mich jetzt auch keine Ahnung, 1,5 Jahren jetzt nochmal so ein bisschen, also eigentlich ist immer noch der gleiche Weg, aber so jetzt nochmal auf einen anderen Weg gebracht, zu dir, genau das, was du gesagt hast. Es braucht als allererstes mein Verstehen und meine eigene Heilung, um friedvoll zu sein. Und jetzt, was ich jetzt gerade mache und auch gerade entworfen habe und auch da jetzt weitergehe, ich nenne das jetzt einfach mal für mich ganzheitliche Elternschaft, habe ich das jetzt einfach mal getauft. So dieses, es braucht alle Säulen, es braucht das Verstehen, es braucht natürlich diesen Praxistransfer und die Übung und es braucht aber auch ganz viel Eigenes. Und deswegen habe ich mich die letzten Jahre unglaublich weitergebildet in Traumapädagogik, innere Kindarbeit, Glaubenssätze umwandeln, Blockaden. Ich habe viel jetzt gemacht mit Aura und Chakra-Therapie, um einfach den Körper auch nochmal mitzunehmen, weil es dieses Ganzheitliche braucht. Ich sage nicht, bei allen braucht es, aber bei ganz, ganz vielen braucht es das und mache natürlich immer noch so dieses wirklich, wie begleite ich einen Geschwisterstreit, wie kann ich jetzt wirklich reingehen, was kann ich sagen und so weiter. Also die klassische GfK oder bindungsorientiert oder wie wir es ja immer nennen wollen, habe ich jetzt zu einem großen Paket zusammengeschnürt, weil für mich persönlich dieses Einzelne einfach sich nicht mehr stimmig angefühlt hat und irgendwie keinen Sinn gemacht hat aus meiner eigenen Geschichte raus. Und das ist jetzt das, was es bei der Empathietankstelle gibt. Ganzheitliche Elternschaft und Verstehen und Pädagogik und Heilung und genau.
Ja, super.
Ja.
Klasse. Sehr, sehr schön. Ja, schwinge ich total mit, denke ich auch, genau. Und ich glaube, das ist auch die Schwierigkeit bei der GfK, um das jetzt so auch abzuschließen, warum viele mit der GfK vielleicht auch gar nicht klarkommen, weil sie diesen ganzen inneren Prozess der inneren Arbeit total außen vor lassen und sagen, okay, ich wende jetzt die 4 Schritte an und okay, ich übe mich in Empathie, ja, ich schenke dem anderen meine Empathie und das war's dann und dass wir halt so oft scheitern, weil einfach, ja, wie du sagst, so dieses Ganzheitliche, so alles, was damit noch reinspielt, unsere ganzen Baustellen, die wir so in uns tragen, unsere ganzen Päckchen, Pakete, Rucksäcke, die voll gefüllt sind, dass wir die nicht, ja, dass wir die nicht außer Acht lassen dürfen. Und ja, danke, Dorina. Ich habe eine Freundin, die heißt Norina. Vielleicht hört sie jetzt gerade zu. Dori.
Ja, sehr
Und
gern.
vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Ich verlinke alles in den Shownotes, wie immer. Und dann wünsche ich euch einfach eine tolle Praxiszeit. Also einfach wendet es an, probiert es aus und habt Mut zu den Fehlern. Also wie gesagt, ich glaube, du wie ich, wir machen auch
Total.
täglich unsere Tappen in unsere Fettnäpfchen. Und gehört einfach dazu. Die Haltung lernt man nicht von heute auf morgen. Und
Es ist ein Weg. GfK ist ein Weg. Ich glaube nicht, dass man irgendwann mal das Häkchen dran macht, genauso wie das mit der Heilung ist und sagt, jetzt alles
ja,
erledigt.
genau, genau.
Wieder irgendwas. Oder?
Genau, jetzt bin ich erleuchtet. Jetzt,
Ja,
genau.
genau. Ja, wobei, vielleicht, wenn man erleuchtet ist, dann.
Genau. Im nächsten Leben dann vielleicht. Okay, also vielen, vielen Dank und euch eine
Danke.
Super schöne Zeit.